Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist an unserem Frau-Tentisch-Tisch oder Frau-Tentisch. Ich habe heute jemanden da, die ich dir vorstellen möchte, und zwar die Ann Müller. Ich liebe an der Ann, dass sie ein Foodie ist. Wir haben schon so viele tolle, gute Mahlzeiten miteinander verbracht, weil sie da eine Liebe dafür hat und mein Mann auch und ich auch, zum Essen zumindest. Und wir haben schon echt coole Gespräche miteinander gehabt über den Glauben, über Kirche, über Worship, über wie wir denken, dass Sachen laufen müssen. Und ja, immer wieder ist es einfach richtig gut und intensiv, wenn wir zusammenkommen zu viert als Ehepaare. Und ich freue mich da immer drüber. Und was ich einfach auch fantastisch finde, die Ann hat einmal eine Anbetungszeit geleitet, ganz alleine mit der Gitarre. Und das fand ich eine der intensivsten und coolsten Worship-Zeiten, die ich jemals erlebt habe, wo ich einfach nochmal mein ganzes Perfektions-Worship-Gedöns über den Haufen werfen musste, weil ich gemerkt habe, ey, wenn da eine steht, die in Verbindung ist mit dem Heiligen Geist und die da ihrer Begabung nachgeht, dann passt. Dann braucht es kein Synthi, da braucht es keine Lichtshow, da braucht es nicht irgendwie eine Band, die zehnköpfig ist oder so. Da reicht die Frau mit der Gitarre. Also das ist das, was ich ganz toll finde an der unter anderem, einfach so mal herausgegriffen. Ich freue mich, dass sie heute meine Gesprächspartnerin ist bei diesem Thema.
Hi. Und wir sitzen hier zum ersten Mal mit so richtigen Profi-Mikrofonen da und testen sie aus. Es ist ein bisschen lustig. Also wenn sich jetzt alles ganz anders anhört, dann wisst ihr, das liegt jetzt an der Supertechnik, die jetzt hier vorhanden ist und nicht mehr die kleine Krüppeltechnik von mir persönlich. Wir sind mitten in der Serie Gefühlslandschaft mit dem Buch Atlas of the Heart von der Brené Brown. Und wir haben heute als so das Thema, die Überschrift ist Places We Go When We Compare. Und die Unterthemen sind jetzt unter anderem Neid, Vergleichen und Eifersucht. Und die Ann hat sich spontan bereit erklärt, da mitzumachen. Damit ihr jetzt ein bisschen auch wisst, wer sie ist, wird sie mal noch was zu sich sagen. So, wie alt bist du, was ist dein Beruf, was machst du gerade so in deinem Leben, solche Dinge.
Genau. Ja, wie gesagt, ich bin Ann, ich bin 36 noch. Genau, normalerweise bin ich Lehrerin auf der Sekundarstufe, vorher mit Teenager beschäftigt normalerweise. Und im Moment bin ich aber zu Hause, weil ich drei kleine Jungs habe zu versorgen mit 4, 2 und 1, also noch wirklich klein. Das heißt, ich sage immer, ich bin eigentlich Managerin in Vollzeit.
Ja, alles genau.
Sein. Und bekommen, ja.
Vollzeit und Ganzzeit.
Ja, genau, und Alltime und immer. Ja. Genau, ich bin seit 8 Jahren verheiratet mit Tobias. Genau, bin, wie man es hört, aus Deutschland ursprünglich, bin in die Schweiz gezogen wegen ihm. Bin aufgewachsen in der katholischen Kirche und bin dann zu einer Pfingstgemeinde, also völlig was anderes. Dann bin ich in die evangelische Landeskirche, jetzt bin ich in einer Pfingstgemeinde. Das heißt, war viel in ökumenischen Sachen unterwegs. Das heißt, zur Konfession bin ich nicht so gebunden.
Kennst dich überall aus und kannst überall mitmachen.
Genau.
Schlecht. Okay, genau. Heute ist ja so das Thema, also die Kapitelüberschrift ist eben Places we go when we compare, also Plätze, an die wir uns emotional begeben, wenn wir vergleichen. Und ganz zusammengefasst sind da so ein bisschen die Begriffe, die dort aufgeführt werden, Vergleichen, Verehrung, Bezugnahme, Neid, Eifersucht, Groll, Schadenfreude und ein Wort, was ich davor noch nie gehört hatte, das Wort Freudenfreude. Ich habe schon gedacht, die Amis sagen es wahrscheinlich noch so geil, die Freudenfreude.
Oder
so.
Genau.
Also es ist eine mega spannende Gruppierung, habe ich so gedacht. Und heute sprechen wir eben jetzt mal so herausgenommen ein bisschen über die Punkte Vergleichen, Neid und Eifersucht. Und die sind ja für uns als Menschen, manche würden jetzt sagen als Frauen, aber ich glaube einfach als für uns alle Menschen sind das so ein bisschen Dauerbrenner-Themen.
Auf jeden Fall, ja.
Möchtest du mal kurz so deine Geschichte mit Neid, Eifersucht, Vergleichen erzählen?
Ja, ich denke, es ist eine lange Geschichte. Mal gucken, was davon ich jetzt alles hier bringe. Aber es hat eigentlich in meiner Kindheit schon angefangen. Ich glaube, das größte Thema, wo mich da beschäftigt hat, war tatsächlich, dass ich als Teenager oder als Kind immer übergewichtig war. Und ich habe mich dann nie so gut gefühlt wie die anderen. Also allein vom Aussehen her, die anderen waren dünner und dann war ich ja offensichtlich nicht so viel wert. Mhm. Habe ich immer verglichen, wie so muss ich sein, dann hätte man mich gern und dann wäre das alles viel besser. Und ich habe viele Versuche dann gestartet, so mit Abnehmen und so. Und das hat nie funktioniert. Also es war immer so dieser bekannte Jojo-Effekt. Mhm. Ich war dann auch sauer auf Gott, wieso kann ich nicht abnehmen und die anderen können das und ich streng mich doch an und ich will so gut sein wie die anderen und so hübsch sein wie die anderen und habe eigentlich nur auf das Gewicht geschaut. Also viele haben auch gesagt, ja, du hast ein hübsches Gesicht, das konnte ich dann gar nicht sehen. Mhm. Also ich konnte dann nur sehen, was mich stört. Und tatsächlich war es dann für mich erst in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass Gott mich eigentlich so mag, wie ich bin. Und zwar genau so, dass es so gedacht ist und das okay ist, so wie ich bin, konnte ich mich erstmal annehmen und innerlich auch wirklich so fühlen und sagen, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und habe mehr auf die Sachen geschaut, wo eigentlich schön sind. Und dann ist wie ein Knoten geplatzt und es ist ohne Probleme gegangen und ich hatte 20 Kilo weniger. Mhm. Das Vergleichen hat dann natürlich nicht aufgehört, aber ich war in einer anderen Freiheit. Also ich musste nicht abnehmen, um so zu sein wie jemand anders.
Ja, yeah. Okay. Mhm.
Sondern es war einfach, ja, so bin ich und so ist gut. Genau, und dann war das irgendwie viel einfacher. Mhm. Das war sicherlich ein großes Thema. Und das andere war, mein Vater war schon so jemand, wo sehr viel Leistung irgendwie, also er selber ist voll der Leistungsmensch und hat das halt dann unbewusst, denke ich, auf uns übertragen. Also ich glaube, das war nicht für ihn schlimm, wenn wir nicht wahnsinnig gut waren, aber man hat schon gespürt, er will, dass wir in der Schule gut sind und dass wir unsere Leistung bringen. Und ich habe halt dadurch meinen Wert auch gezogen. Das heißt, ich habe immer probiert, gute Leistungen zu machen. Also im Studium war das schon mal eine Note 2,5 in Deutschland. Also eigentlich gut. Mein Vater hat dann gefragt, ja, was war jetzt da los? Und es sind so ein paar kleine Sachen. Oft bleiben ja so kleine Sätze bleiben einem dann irgendwie hängen. Ja, dann habe ich gedacht, ja, ich war nicht so gut wie die anderen. Ich war nicht die Beste. Also es war immer, es ging nur darum, die Beste zu werden. Und genau, also auch da war das Thema Vergleichen immer da. Und ich war wahnsinnig neidisch, wenn jemand besser war. Also ich konnte es auch niemand gönnen.
Okay.
Fand ich dann wirklich schwierig, wenn dann die eine hieß, ja, hey, ich hab 36 Punkte in dem Test und ich hatte nur 35, aber trotzdem eine 1. Also da war schon, wieso habe ich den einen Punkt nicht?
Ja.
Und sie hatten. Ja. Genau, also es war praktisch nur dann, wenn ich die Beste war, wusste ich, es ist gut genug.
Mhm. Ich kenne das auch von mir, dieses mit den Sätzen, die einem dann so bleiben, gell? Also die einen dann irgendwie ja das ganze Leben, wenn sie immer wieder auch kommen, so beschäftigen. Willst du mal einen sagen, der das bei dir so war?
Also ein Satz, wo jetzt mich so immer wieder prägt hat. Ja, tatsächlich, also das hängt vielleicht auch mit dem Übergewicht zusammen, das weiß ich bis heute. Ich weiß, wir waren wenig in Ferien, aber ich erinnere mich, dass wir in Österreich am Ostjacher See waren. Und damals, denke ich, hat das Thema ja auch angefangen, ein bisschen, weil da waren Mädchen, mit denen haben wir gespielt, so zwei Mädchen. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, wärst nicht gern auch so dünn wie die? In dem Moment habe ich das erste Mal für mich realisiert, dass ich vielleicht mehr habe. Aber wenn ich heute Fotos von damals angucke, denke ich, hey, nein, ernsthaft. Ich hatte ein bisschen Babyspeck, aber ich habe in dem Moment für mich wie eine Welt zusammengebrochen. Ich bin nicht so wie die.
Okay.
Und du müsstest so sein wie die. Ich denke, das ist sicher so, eben so ein Satz, wo hängen bleibt. Und eben, ja, egal in welcher Form,
genau.
Kommt es halt immer wieder.
Und ich meine, das ist jetzt direkt auch so einer, der mit Vergleichen eigentlich
genau. Von
außen sozusagen, die auch wie dann das Vergleichen schon angetragen wird. So.
Genau, vergleich dich doch.
Ja.
Dann weißt du, wie du sein musst.
Mhm.
Die anderen sind besser, auch leistungsmäßig. Vergleich dich, du bist nicht die Beste. Also musst du mehr machen. Dann bist du ja nicht die Beste.
Ja.
Also das war schon immer, sind so Sätze, ja. Man weiß ja drum, dass die völlig bescheuert sind und dass die nicht wahr sind, weiß man ja inzwischen auch. Aber eben, das ist ja genau das, was ich auch bei Frauen manchmal schrecklich finde. Also, wenn man andere sieht, wo ihr dann so einen Satz sagen, man denkt, nein, Mensch, ist jetzt ernst?
Ja.
Das stimmt doch überhaupt nicht über dich und so.
Ja.
Und man merkt aber, die glauben das zutiefst. Das ist das, was mich zum Beispiel total traurig dann auch oft macht. Ich denke, glaubt das nicht, aber ich kenne es ja aus eigener Erfahrung.
Ja.
Man weiß um die Wahrheit, die Lüge ist aber irgendwie leicht zu glauben. Ich weiß nicht, wieso.
Ja. Ich meine, dich hat es ja auch dann zu Höchstleistungen gebracht, ne?
Ja, natürlich. Also ich habe schlussendlich dann mein Studium als 6. Beste in ganz Baden-Württemberg abgeschlossen.
Ja, mal eben.
Und ich konnte raussuchen, wo will ich unterrichten. Und damals habe ich gesagt, ich gehe in die Schweiz, tschüss. Aber ich glaube, das war eben gut. dass ich wie so einen Cut machen konnte und sagen konnte, jetzt zählt meine ganze Leistung eigentlich nichts mehr.
Okay.
Weil ich gehe in ein anderes Land, da ist ein anderes System.
Ja. Yeah.
Und mein Abschluss ist nicht mehr so viel wert.
Okay.
Und das war aber gut.
Okay.
Glaube ich.
Okay, aber damit war ja dann nicht alles gut und alles vorbei, oder?
Nein, sonst hätte ich mich nicht freiwillig gemeldet. Das zieht sich bei mir irgendwie einfach tatsächlich ja durch. Grundsätzlich hat auch in der Jugend angefangen, finde es bis heute manchmal schwer, Freundschaften zu halten, mhm. weil ich auch in diesem, ja, ist es dann schon Eifersucht, die Studiefrage, da kommen wir später mal noch dazu, wenn wir da über den Unterschied reden werden zwischen Neid und Eifersucht, aber immer dieses Gefühl, ich bin nicht die beste Freundin, das heißt, wenn jemand Besseres kommt, mhm. bin ich abgeschrieben.
Ja.
Also muss ich dafür kämpfen, dass ich die Freundschaften halten kann, was dann aber dazu führt, dass man ja oft wie klammert
ja.
und schon zu aufdringlich wird und gar nicht mehr in der Freiheit eigentlich in einer Freundschaft drin ist. Also das ist so wie so eine negative Auswirkung,
mhm.
wo es dann natürlich hat, dieses Vergleichen, wenn es dann um Freundschaften geht. Also in dem Punkt
mhm.
ist auch so was, wo bis heute mir bewusst ist und ich mich immer wieder ertappe, aber ich ertappe mich halt schneller jetzt. Ich erkenne, wann fangen die Gedanken gegen an, genau. Ich auch im Geistlichen fand ich das dann auch so. Auch da wollte man ja dann top sein. Also ich habe dann immer, bei mir war so dieses Idealbild und das hat man ja vielleicht ein bisschen manchmal vorgelebt kriegt. Also eine tolle Christin, ist sanftmütig, mhm. am besten noch blauäugig, klein und zierlich, ganz liebevoll und so. Und ich war halt überhaupt nicht so.
Mhm.
Ich war groß und ich war auch dick und ich war laut und ich war direkt und ich war dominant. Also ich habe überhaupt nicht in dieses Schema gepasst. Und dann kamen immer die Geistesgaben, das hat mich wahnsinnig gemacht. Dann habe ich gedacht, ich bin überhaupt nicht gut. Also es hat wirklich, ich habe dann probiert, habe mich wie verstellt. Also ich habe dann angefangen, wirklich jemand versuchen, anders zu sein. Und hatte dann eben diese verschiedenen Leute, wo ich gesehen habe, ja, so müsste ich sein.
Yeah.
Das wäre natürlich dann richtig. Also bin ich falsch, war dann der Umkehrschluss.
Mhm.
Und ich habe Gott überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, wieso hast du mich dominant gemacht? Ich finde das völlig bescheuert. Das soll man ja gar nicht sein. Und das sind wirklich so Sachen, wo mich mein Leben lang bis heute manchmal begleiten, auch wirklich Eigenschaften, also nicht nur das Äußerliche, wo ich mich ständig verglichen habe, sondern auch innerlich, wie das Gefühl hatte, ich war nicht in Ordnung oder bin nicht in Ordnung.
Ja.
Und ich wirklich gelernt habe, weil ich viel mit Gott einfach drüber geredet habe. Ich glaube, das war für mich ein Schlüssel. Viel gebetet, viel geredet. Ich rede mit Gott, wie ich jetzt mit dir rede, oder?
Ja.
Und sage, das macht mich wütend. Also ich glaube, Gott kennt alle Emotionen von mir, in- und auswendig. Und da war für mich wirklich so ein paar Schlüsselerlebnisse, wo Gott mir einfach auch gesagt hat, hey, ich habe dich im Fall so gemacht.
Mhm.
Ich bin Gott, ich weiß im Fall, was ich mache.
Mhm.
Und er hat gesagt, die Frage ist, was machst du draus?
Mhm.
Legst du es in meine Hände und darf ich deine Dominanz nutzen? Weil ich könnte es im Fall richtig gut gebrauchen. Ich kann nicht nur so sanftmütige brauchen, wo da umtänzeln. Die sind super, die brauche ich auch, aber ich brauche auch die, wo hinstehen können. Und das war auch so ein Prozess vom Annehmen und Aufhören, Vergleichen. Ja, ich bin nicht so wie die, aber so wie ich bin, ist im Fall gut. Und ich denke da immer wieder an die Bibelstelle vom Leib Christi, dass jeder ja ein Teil ist vom Leib. Und mir nicht ständig, also ich habe, glaube ich, mein Leben lang versucht, zum Beispiel das Auge zu sein. Ich wollte auch so sehen, so geistlich wie die anderen. Und habe, ja, und vergessen, dass ich das gar nicht bin. Und
ich meine, das ist so, also ich empfinde das auch immer bei diesem Bild, es ist halt auch nicht so ein gutes Bild für Leute, die sich stark vergleichen, weil jeder, der ein bisschen nachdenkt, ja auch dann denkt, ja gut, es gibt aber auch bessere Körperteile als andere. Ja. Also ich wäre auch lieber ein Auge als irgendwie ein kleiner Zeh oder sowas. Also es ist halt schon so ein bisschen, dass auch in diesem Bild man dann manchmal, wenn man wirklich in so einem, man ist ja in so einem Strudel dann oft drin, ne?
Ja.
Und wenn man, dann denkt man, ja, aber das ist trotzdem ungerecht und die bewirken irgendwie trotzdem mehr oder die haben trotzdem einen besseren Draht zu Gott oder eben, warum spricht er mit denen so deutlich, mit mir nicht oder lauter so Sachen, wo man, finde ich, also gerade auch in dem geistlichen Bereich voll gut auch in solche Strudel reinkommen kann. Ja, und da, also das ist schon, wie du sagst, ich kann es von mir auch sagen, eigentlich das Einzige, wo dann wirklich hilft, ist, wenn du Gott reinlässt in die Sachen, ja. Ich kann mich gut erinnern, ich habe eben einmal, hat Jesus mir gesagt, ich habe dich noch nie mit jemand verglichen, ja.
Mhm.
Und das war für mich so ein krasser Satz irgendwie, den ich mir dann auch groß aufgehängt habe, weil ich so gedacht habe, der denkt gar nicht in den Kategorien, wie wir. Der sieht dich, wie du bist und er sieht mich, wie ich bin und er hat jeden irgendwie anders lieb, ja. Und das ist schon irgendwie krass und wir machen dann auch, ja, wir machen eigentlich auch ihn klein, wenn wir halt sozusagen dann nicht das schätzen, wie wir sind.
Absolut, ja. Also ich denke gerade, ich gucke immer wieder so kleine Videos an, die gehen so 15 Minuten, die heißen Abenteuerdiagnose. Und da ist einfach wirklich jemand dort wahnsinnig krank, aus dem Nichts. Und man kommt nicht drauf, was es ist, einfach nicht. Und es dauert oft ewig, zig Millionen Ärzte, manchmal Jahre, bis sie rausfinden, was es dann war. Und ganz oft ist irgendein kleiner Teil im Körper, wo eine Fehlfunktion macht und zum Beispiel Hormone produziert, wo es die eigentlich nicht produzieren sollen. Mhm. Und das ist für mich so dieses Ding. Klar ist es so, dass wenn du so im ersten Moment vergleichst, sagst, ich wäre auch lieber gern ins Auge und so. Aber wenn man dann überlegt, wenn nur das kleine Teil, wo man vielleicht nicht sieht, nicht funktioniert, dann hat dein Körper ja irgendwo einen riesen Mangel, kann unter Umständen alles andere durcheinander bringen, noch mehr Systeme und du bist extrem krank. Okay. Deswegen hilft es mir immer mal so. Oder zum Beispiel, jeder, der mal einen kleinen Zeh angeschlagen hat und gebrochen hat, der weiß, wie blöd das ist. Also es ist nur der kleine Zeh, der im Fuß, im Schuh versteckt ist und eigentlich nicht sichtbar ist, aber es ist so mühsam und es behindert dich in so vielen Sachen.
Ja.
Schlafen mit einer Decke über einem Zeh, der gebrochen ist. Das ist wirklich unangenehm.
Hatte ich noch nie, aber ich glaube es dir.
Hoffe ich, du bleibst bewahrt. Genau.
Okay.
Ja, ich glaube so, wo ich das Thema so ein bisschen vorbereitet habe, ist mir, oder das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dachte, das muss ich nehmen. Ich habe einmal ein Zitat gehört und das hat mich so bewegt bis heute. Und vielleicht ist das der eine Satz, den ihr aus dem Podcast mitnehmt, aber ich finde das so wichtig. Ich habe den im Wortlaut nicht mehr genau gefunden und von wem er ist, keine Ahnung, aber mich hat das so geprägt. Der beste Weg, etwas sehr Gutes schlecht zu machen, ist es, wenn man es mit etwas Besserem vergleicht. Und ich habe gedacht, ja, was Gutes schlecht machen kannst du, wenn du mit aller Gewalt sozusagen nach was suchst, wo noch besser ist. Und du wirst immer etwas finden, wo besser ist.
Ja, und das ist ja, kommt ja auch in dem Buch, fand ich so spannend, dieses, dass du vergleichst entweder nach oben oder nach unten, so und so wie es dir gerade passt, du könntest dich nach oben vergleichen und dann sozusagen sagen, ah ja, das tut mich jetzt anspornen, dass ich mich anstrenge, aber du kannst halt auch dann völlig gelähmt sein oder du kannst dich nach unten vergleichen und denken, jo, ich brauche mich gar nicht anstrengen, ich bin eh besser, so, aber es kommt nicht aus was Gutem und ich meine, das ist, was du sagst, eigentlich, es bringt einen halt nirgendwo wirklich hin. Also ich glaube, es gibt immer Leute, die sagen, ja, mich tut es mega antreiben. Und ich kenne das auch, dass es mich antreibt, aber nicht auf eine gute Art, weil wenn ich aus dem Vergleichen heraus das mache sozusagen, dann ist es nie genug.
Und dann willst du ja, dann kommt ja immer der Gedanke, ich will es beweisen, dass ich es besser kann oder dass ich es gut kann. Ja. Also ich habe aber festgestellt, dass in meinem Alltag bei den kleinsten Sachen mich dieser Gedanke, dieses Vergleichen tatsächlich lähmt. Also bei mir geht es eher so in dieses Lähmen, oder? Dann denke ich, also zum Beispiel, ich finde Handlettering mega toll. Es gibt so schöne Sachen und dann sitze ich vor dem Blatt und ich traue mich nichts zu machen, weil ich dann denke, das, was nachher rauskommt, das finde ich bestimmt nicht schön und jemand anders kann es besser. Und ich bin gerade im Moment voll in dem drin, dass ich denke, also lernen muss und sagen muss, hey, es geht nicht darum, dass ich es jetzt so gut mache wie XY. Es geht darum, dass ich Spaß habe dran. Dass es mich entspannt. Dass ich Freude dran habe. Ich muss niemand beweisen und muss aufhören, das zu machen, damit ich irgendein Lob bekomme. Dass jemand dann mir nachher sagt, wow, ist mega schön. Sondern kann ich es auch machen, ohne dass nachher das jemand sagt, ist dann auch gut genug. Es ging mir auch so, ich bin ja im Lobpreis auch und da war es nur mit dem Liederschreiben das Gleiche. Ich kann kein Lied schreiben, das kann ich nie machen. Und dann, wenn ich es gemacht habe, ich gesagt, ja. Und wenn jetzt niemand sagt, dass es jetzt gut ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut. Und der andere kann eigentlich besser. Ich glaube, ich lasse es. Und das ist eben genau das, oder? Jetzt könnte ich in dem Strudel weitermachen. Und dann ist mein Schritt zu Gott. Und das ist das, was mich dann rausholt. Weil ich habe dann damals so klar von Gott gesagt bekommen, oder bestätigt bekommen, ja, es gibt viele gute Liederschreiber. Ich brauche eigentlich keinen einzigen mehr. Da hast du absolut recht. Aber ich brauche eigentlich jemanden, der meine Lieder schreibt. Und das sagt er, gut, kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich genau weiß, das war so, eben eine völlig andere Denkweise. Es geht ja gar nicht darum, ob du so gut die Lieder schreiben kannst wie die anderen. Es geht nur darum, ich brauche jemanden, wo mir zuhört, dass ich die Worte an die Menschen kriege, wo ich auf dem Herzen habe.
Ja, und ich meine, da will man gar nicht drüber nachdenken, wie viel eigentlich nicht stattfindet aus solchen Vergleichen heraus.
Ja.
Also wie viele Leute nicht irgendwie barmherzig sind oder kreativ sich ausleben, ja, oder eine Predigt machen oder sowas, weil man sich halt immer die ganze Zeit vergleicht. Und ich finde, es ist ja schon auch noch heute so, du hast das Gefühl, du hast nicht nur das Kleine in deinem Umfeld vergleichen, sondern durchs Internet hast du ja noch die ganze Welt, ja, mit der du dich vergleichen kannst. Und natürlich wirst du, also werden wir nicht alle irgendwie, ich finde dann so, was weiß ich, Christine Kane oder so Leute richtig cool, ja. Denke ich, natürlich werde ich jetzt nicht der Christine Kane werden, ja, ja. Die gibt's halt einmal in der Generation oder sowas. Aber das muss eigentlich ja nicht für mich was Deprimierendes sein, sondern das kann eigentlich was sein, wo ich mich ja freuen kann und sagen kann, hey, cool, gibt's die. Aber es hat überhaupt keinen Sinn, sozusagen jetzt irgendwie meine kleinen Andachten oder was auch immer ich dann mache, jetzt zu vergleichen mit ihr oder, ja, zu sagen, ich muss es jetzt genauso machen, ich muss jetzt genauso emotional sein oder da die ganze Zeit meine Geschichte breitreten, ja, oder irgendwas. Das bringt ja gar nichts.
Nee, du kommst halt, ja, nicht weiter. Und ich glaube, dann kannst du nicht das Potenzial entwickeln, wo eigentlich Gott in dich reingelegt hat.
Ja.
Weil du fragst gar nicht Gott, wie soll es denn sein, sondern du vergleichst dich mit anderen und schließt daraus, wie es sein sollte. Anstatt, ja, dass Gott dir zeigen darf, so möchte ich es gern. Und so finde ich es gut.
Ja, und es ist zusätzlich so, glaube ich, jetzt von dem, was ich erfahren habe, dann, wenn ich es geschafft habe, ganz ich zu sein und irgendwas zu machen in irgendeiner Andacht oder irgendwas, ja, dann war es ja gut. Also, weißt du, so, wo ich die Sachen, ja, alle losgelassen habe und mir nicht überlegt habe, was ist jetzt das clevere Zitat von da oder wie kann ich den coolen Gedanken von dort noch reinfließen lassen oder so,
ja,
sondern einfach von meinem Herz geteilt habe, dann hat es ja völlig ausgereicht. So, weil, ja. Ja, das ist schon spannend. Mhm. Wie ist es denn so, wenn du dich dann vergleichst, was, also wir haben ja vorher schon mal so die Spirale gesagt, ja, du hast gesagt, mir auch mal gesagt noch, du suhlst dich dann auch manchmal so im Selbstmitleid, gell?
Oh ja.
Also, erzähl mal, das interessiert ja, alle bestimmt mega.
Ah, ich glaube, es kennen viele. Ich reg mich dann über mich selber schon auf, aber es klingt dann so blöd, aber man tut es fast schon gut. Genau, also ich fange dann wirklich so an, denke, ja, es ist halt wirklich, ich arme und ich habe es halt wirklich nicht ganz so einfach wie die anderen. Also Thema Abnehmen, denke ich, ja, guck, die war gerade schwanger, die ist ja schon wieder bei ihrer Figur, aber ganz ehrlich, da viel besseren Stoffwechsel. Oh, ich habe so einen schlechten, nicht mehr. Also eben, dann kann ich mich da drin wühlen, anstatt dass ich einfach sage, hey, cool, mega, freut mich mega, dass du gerade schon abgenommen hast. Das ist ja der Hammer, dass dein Körper das gerade so macht und das einfach so stehen lassen kann. Also das fällt mir dann schwer, aber ja, oder wenn mein Tag nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, die Kinder sind wahnsinnig anstrengend, ich habe keine Zeit für mich und bin mit den Nerven fertig, dann vergleiche ich mich. Ah, der Tobias, der kann jetzt gerade ganz entspannt bei der Arbeit vor dem Computer sitzen und einfach niemand stört ihn. Und ich habe ja eigentlich gerade schon eine blödere Job und viel anstrengender eben, dann vergleiche ich und dann komme ich in das rein, dass ich die Arme bin und so. Und ich finde das extrem schwierig, einen Punkt zu finden, wo ich sage, so, und jetzt ist Stopp mit den Gedanken. Ich höre jetzt auf mit denen.
Hast du da was dir hilft?
Ja, tatsächlich. Also das ist auch schon tatsächlich aus meiner Teenagerzeit, wo das mal war. Ich weiß nicht, ob man den Film noch kennt, Matrix. Also ich bin jetzt inzwischen schon 36. Ich hoffe, den kennt noch jemand.
Also ich kenne den noch.
Ja, voll gut.
Aber die gucken den sogar noch im Con, interessanterweise.
Ah, lustig, das wusste ich nicht. Und das war tatsächlich, ich habe den mal angeguckt und während ich den gucke, bin ich wie in einen anderen Film gerutscht und Carter hat mit mir drüber geredet, über eine Szene oder ich weiß nicht mehr, ob es im Nachhinein war, die kam mir einfach wieder und das war einfach dieser Auserwählte, ich weiß nicht mal, weißt du, wie er heißt?
Neo,
genau, so hieß der. Und ich mag mich an die Szene erinnern, wo er dort in einem Flur steht und da kommen diese Agenten, die Feinde und schießen ihn ab und er stirbt eigentlich jedes Mal und wird so praktisch in diese reale Welt ja zurückgeholt. Also es klappt irgendwie nie. Er stirbt immer. Und dann gibt es im Moment diese Szene, wo er dann wieder in der Situation ist, dass die auf ihn schießen und er streckt einfach seine Hand den Kugeln entgegen und die bleiben in der Luft stehen.
Ah, ja.
Er läuft hin, nimmt eine Kugel, lässt sie fallen und alle anderen fallen auch runter. Und die Agenten wissen, jetzt haben sie verloren und hauen ab, oder? Und ich habe gedacht, was ist der entscheidende Moment, oder? Diese Kugeln, wo kamen, hat Gott gesagt, guck, das ist wie Gedanken, wo auf dich zurasen.
Ja.
Selbstmitleid, Vergleichen, Neid, alles, wo dich niederdrücken will. Und du lässt dich immer beballern.
Ja.
Und du suhlst dich und du setzt dich dem aus und du liegst am Boden, bist nachher total frustriert, musst dich wieder hochrappeln. Und die Kunst lag eben bei dem Neo da drin, dass er endlich begriffen hat, wer er ist. Er hat wie verstanden, ah, ich bin der Auserwählte. Mhm. Aber warte mal, wenn ich aber der Auserwählte bin, dann kann ich ja gar nicht sterben.
Mhm. Können die mir gar nichts anhaben.
Dann können die mir nichts anhaben. Mhm. Ich muss es nur checken. Und das war für mich so ein Schlüssel, wo ich gecheckt habe, hey, wenn ich weiß, wer ich wirklich in Jesus bin, welchen Wert ich für Gott habe, wie wertvoll ich bin, mhm, wie wertvoll jeder ja dann schlussendlich ist, oder? Also, das ist mir so innerlich wie warm ums Herz gekommen. Ich dachte, ich bin so wertvoll für Gott. Er hat mich auserwählt. Ich soll ein Teil von dieser Familie sein. Er möchte mit mir, hat einen guten Plan, wirklich einen super Plan, so wie er einen Plan hat. Wenn ich das begreife und solche Gedanken kommen, dann werde ich sie erkennen und dann kann ich sie stoppen. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich manchmal, wenn die auf mich einprassen, wirklich mich hingestanden, habe wirklich meine Hand ausgeschrieben, habe laut Stopp erstmal gesagt.
Ja.
Und habe gesagt, nein, ich lasse nicht zu, dass ihr mich niederschmettert. Mhm. Es ist nicht die Wahrheit, wo auf mich zurollt, sondern es sind einfach reine Lügen. Und ich habe dann schon angefangen, diese Lügen, wo kommen so dieses, du bist nicht gut genug oder du bist nicht schön, bin ich ins Wort Gottes, weil das ist die Wahrheit, und habe probiert, Sätze oder Bibelstellen dagegen setzen zu können.
Ja.
Und und mach das auch bis heute eigentlich so, dass ich dann Gottes Wahrheit dem entgegenstelle. Und es ist nicht immer gerade so, gell, dass du dann sofort der Schalter umgelegt ist und alles ist happy clappy. Und
ja, und ich meine, da gibt es Phasen, da funktioniert es besser und genau, es gibt Phasen, da funktioniert es gar nicht, je nachdem auch wie labil oder stabil man gerade ist und so, klar, ja. Aha. Aber es ist natürlich ein, ich finde es noch cool mit der Handbewegung dazu, weil manchmal ist es ja gerade noch eine Unterstützung, wenn man irgendwie was symbolisiert. Also ich weiß noch, unsere Kinder haben mal so ein Training gemacht, dass die nicht geklaut werden, irgendwie, weißt du, also so ein nicht mitgenommen werden. Und da mussten sie sich auch hinstellen und die Hand so ausstrecken und sagen, nein, ich will mit ihnen nicht mitgehen. Also so dieses auch laut, damit Leute dann halt aufmerksam werden von außen und merken, hier stimmt was nicht, ja. Und das fand ich schon irgendwie so ganz stark, diese Kleinkinder, die sich so hingestellt haben. Nein! Und wenn ich mir das so vorstelle, ich glaube, ich könnte das für mich jetzt auch mal probieren, einfach auch mal zu sagen, ja, nein. Ja. Kugeln runter. Nein, 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 Wahrheit ist was anderes und so, ja.
Ich glaube, es ist wirklich ein Entscheid, ob du zulässt, diese negativen Gedanken im Vergleichen und Neid und alles, also ob du es einfach auf dich einprasseln lässt.
Ja.
Oder ob du versuchst, irgendwie das zu stoppen, ja. Und ich glaube, was auch ein Schlüssel ist, also was mir hilft, ist, diese Lügen auch laut auszusprechen vor einer Freundin.
Ja.
Also das ist sowas, ist wo ich dann auch sage, hey, guck, der Gedanke, die kommt die ganze Zeit. Mhm. Und dann ist manchmal auch gut, wenn jemand anderes dir sagt, Anne, das ist nicht wahr.
Ja.
Mhm. Einfach eine Lüge.
Ja.
Und wenn manchmal findest du selber ja nicht raus. Also es kommt wirklich, wie du sagst, je nachdem, wie du drauf bist, und dann finde ich es gut, bist nicht allein.
Und gerade der Ehepartner ist dann oft noch ein bisschen zu nah, gell?
Zu nah? Und der ist ein Mann?
Ja, und der muss...
Denkt, was hast du für ein Problem?
Ja, und ich denke immer auch, der muss mir ja dann was sagen, wie du bist schön oder sowas, ja. Und ich finde schon, also ich habe das auch erlebt, wirklich voll, dass Leute mich so angeguckt haben und so völlig fassungslos waren, wo ich mal gesagt habe, was da irgendwie alles in mir abgeht. Und das war auf der einen Seite irgendwie, ich hab vorher gedacht, das wäre beschämend, aber es war eigentlich mega befreiend, weil eigentlich auch da rausgekommen ist, jeder hat irgendwelche Gedanken und die einen haben es vielleicht jetzt nicht mit Gewicht oder sowas, sondern mit was ganz anderem, ja. Die fühlen sich dann unweiblich oder ihr, also ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn mal einer aufmacht, dass es dann wie so einen Effekt hat, dass es sich ansteckt und es ist dann eigentlich mega schön authentisch wird.
Genau.
Und man sich plötzlich voll nah sein kann, ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, lang, wenn so ein Gedanke nur in dir innen schwelt und das so groß. Und wenn du ihn dann aussprochen hast, denkst du plötzlich selber, oh, ja eigentlich, gell, ist ja, also eigentlich völliger Quatsch, was ich da denke. Und vorher kann ich das wie nicht filtern, erst wenn es dann mal ausgesprochen ist. Also deswegen, ich bin ja grundsätzlich dafür, dass wir Frauen mehr offen reden sollten. Yeah. Eben auch, wenn wir zusammensitzen, nicht probieren, ich muss mich jetzt darstellen, um gut zu sein.
Ja.
Das war auch sowas, oder? Wenn ich oft mit anderen zusammen saß oder in Runden, dann will ich gut ankommen. Mhm. Also überlege ich mir gut, was ich sage. Aber dann kommt nie diese Authentizität.
Mhm.
Stimmt das?
Authentizität.
Ich finde das
ein blödes Wort. Ja, ja.
Ach Gott. Ja.
Ich will es ja sein, aber das Wort ist blöd.
Ja, genau, ich will es sein. und ich glaube, das ist das, was manchmal fehlt. Und ich weiß nicht, ob du das auch spürst. In manchen Runden spürst, hey, jetzt ist voll die Offenheit da. Und du spürst es, wenn das nicht da ist. Also, ja. Vor allem unter Frauen. Ich finde das da noch spezieller.
Mhm. Und ich finde halt, die Offenheit ist meistens, fängt ja meistens dann an, wenn irgendeine die Hosen runterlässt.
Absolut.
Also es ist echt so, wenn eine anfängt, dann hast du jedes Gefühl, da ist so eine Tür dann auf ins Positive.
Ich muss mich nicht mehr beweisen, ich muss mich nicht darstellen, muss mich nicht vergleichen.
Ja, und in anderen Runden sitzt du und denkst, oh, wann kann ich endlich gehen? Das ist nur so ein mein Kind und das und jenes und mein Mann und unser Urlaub. Und ja, das stimmt. Würdest du sagen, jetzt Selbstannahme, Selbstliebe ist ja schon noch so ein Thema, was da irgendwie reinspielt, ja? Ich hatte schon mal vor anderthalb Jahren eine Folge mit der Gabriella, Selbstliebe versus Selbsthass heißt es, und da hat sie sich solche Wahrheiten, so biblische Wahrheiten, so täglich gesagt, die kann man auch mal nochmal anhören, das ist echt spannend. Und ich habe das dann eine Zeit lang gemacht und dann hatte ich wie das Gefühl, es setzt sich so in meine Seele irgendwie rein, so diese Wahrheit, wer bin ich? Und dann habe ich es aber halt nach der Zeit wieder aufgehört, wie es dann oft so ist. Würdest du sagen, wenn man wirklich weiß, wer man ist in Gott, dann hört das Vergleichen auf?
Ich glaube, dann wären wir schon im Himmel.
Mensch, an, muss ja sagen und mich motivieren.
Nein, also ich glaube, dass es definitiv weniger wird. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir aus so Routinen oft auch wieder rausfallen. Also, und deswegen ist es auch gut, fängt man es ja immer wieder an, auf irgendeine andere Art und Weise. Also ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, deswegen hätte ich das sonst auch mit dem Matrix-Film nicht als Vergleich gebracht. Also wenn du wirklich weißt, wie sehr Gott dich schätzt, mit all deinen Eigenschaften, mit all deinen schlechten Seiten, ich meine, er kennt sie am besten, und sagt, guck, ich nehme dich so an, nimm dich doch bitte auch so an. Ich glaube, dass es dann weniger wird. Oder dass du dann viel schneller, wenn du merkst, oh, jetzt rutsche ich ins Vergleichen. Oder jetzt bin ich neidisch, dass die andere das hat und ich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt andere sehe, die was haben, also zum Beispiel, ich habe Freunde jetzt wieder getroffen nach Jahren, die haben inzwischen, sie haben noch keine Kinder, die können reisen, wie sie wollen. Sie machen jetzt in Sri Lanka, glaube ich, meint. Die haben jetzt irgendwie so ein Hotel, wo sie jetzt für ein halbes Jahr mal leiten, kurz und so. Die sind so voll in diesem, völlig free. Und im ersten Moment denke ich, wow, allein reisen ohne Kinder und dann noch so, wow, so ein schöner Ort und bist völlig ungebunden. Und dann habe ich sofort gedacht, hey, mega cool macht ihr das aus eurem Leben. Und ich habe ein saucooles Leben mit meinen drei Jungs und meinem Mann. Es ist was völlig anderes. Und ich könnte jetzt neidisch sein auf das, was du hast. Aber ja, das bringt mir nichts, neidisch zu sein. Erstens ändert es nichts an meiner Situation. Das macht mich nur traurig, wenn es dann so wäre. Und andererseits ist dann, also mir hilft es dann wirklich zu sagen, hey, ich bin doch eigentlich glücklich. Es ist gut so, wie es ist. Also jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber.
Ja, ich glaube, weil gerade jetzt bei sowas, finde ich, ist es halt schon auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann auf so einen Punkt so einschießt.
Ja.
Und sagt, ich will unbedingt diesen Punkt, ich will dieses Reisen jetzt oder sowas, ja?
Ja.
Aber sozusagen das ganze andere, was dazugehört, wäre man gar nicht parat, das zu nehmen. Ja. Und ich weiß mal, das hat mir mal meine Leiterin ganz früher hat mir mal gesagt, so quasi bist du parat, das ganze Package von der Person zu tragen.
Ja.
Und das ist eine Kopfsache, ja? Also das ändert an deinem Gefühl erstmal nicht. Aber es hilft zum Beispiel auch dann manchmal einfach zu sagen, ja, würde ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt wählen könnte, hier mein Leben mit meinem kleinen Häuschen und meinen drei Jungs oder reisen und irgendwelche Hotels führen, würde ich es wirklich wollen? Und dann würde man halt schnell zu so einem Punkt kommen, wahrscheinlich jetzt in deiner Situation, dass man sagt, nee, es ist schon okay, so wie es ist.
Ja.
Aber das ist natürlich was, wo man sich im Kopf diese Schlaufe, die anstrengend ist, machen muss. Aber ich finde manchmal halt, das andere ist ja auch anstrengend. Also das Vergleichen und in dieser Spirale und sich selber leid tun oder dann eben zu denken, was weiß ich, jetzt mache ich das dann halt erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder sowas, zu vertrösten oder so. Das ist ja auch alles mega anstrengend. Und von dem her finde ich dann manchmal, man könnte jetzt diese Kurve noch machen, weil im Endeffekt kann einem das ja auch dann helfen, weil man ganz schnell bei vielen Punkten sagen würde, ah nee, das würde ich gar nicht wollen. Ja.
Ich glaube, es ist wirklich so, wenn du in Jesus bist und, oder es klingt immer so hochgeistlich, aber wenn du einfach weißt, dass du in dem Plan läufst, wo Gott für dich hat, und es kommt was an dich ran, wie jetzt die Situation mit den Freunden, wo du dann neidisch werden kannst, weil du anfangen hast vergleichen, wenn du dann merkst, stopp, jetzt werde ich neidisch, ist, glaube ich, die Kunst nicht nur zu sagen, ich darf nicht neidisch sein, das geht nicht, kann ich vergleichen, stopp jetzt, sondern wirklich zu sagen, okay, was löst das gerade für ein Gefühl in mir aus? Warum trifft mich das jetzt gerade? Das ist die Freiheit, wo die haben, wo ich jetzt gerade nicht habe. Mhm. Also gehe ich dann wie weiter und sage, okay Gott, das triggert mich voll. Mhm. Ich merke, ich sehne mich auch nach diesem, ich stehe auf, wann ich will, und oder? Und dann ist wieder die Kunst gleich zu sagen, okay, in meinem Rahmen, der mir gesetzt ist, was kann ich für mich tun, dass ich das auch mal wieder verspüre, die Freiheit.
Aha, ja.
Das also weißt du, wie ich meine? Also nicht an dem Punkt zu stoppen. Also es hat ja immer einen Grund, warum wir uns neidisch fühlen.
Ja. Yeah.
Aber was ist denn die Sehnsucht dahinter? Und dann finde ich es eben spannend, mit Gott die Sachen anzugehen, zu sagen, hey Gott, guck mal, das löst sie mir aus. Warum eigentlich? Mhm. Und dann Gott zu fragen, was... Er kennt uns am besten und und ich glaube, dass er Gott uns dann mega gut erklären kann, wenn wir zuhören. Mhm. Oder auch im Gespräch mit einer Freundin spricht halt Gott auch durch. Mhm. Beispiel, dann merkst, aha, also die Sehnsucht dahinter oder mein Bedürfnis dahinter, das ist eigentlich jetzt gerade, ich wünsche mir mehr Freiheit.
Ja.
Und dann kann ich ja was dafür machen.
Ja.
Uns nicht einfach unterdrücken. Ich glaube, ja, sonst bist du irgendwann frustriert.
Ja, ja, klar. Aha. Okay, ja, das stimmt. Ja, und sie sagt, im Buch hat sie, glaube ich, irgendwie so einen Vergleich, wo sie, dass sie schwimmt und dann immer die überholen will, die neben ihr in der nächsten Bahn schwimmt. Und dann sagt sie irgendwie, sie hat sich jetzt so angewöhnt, dass sie einfach sagt, so in Gedanken zu der anderen Person, viel Spaß beim Schwimmen.
Ich hab ein gutes Training.
Ja, genau. Und
ich
dann,
mach meins.
Genau. Und das habe ich auch so gedacht, so ein bisschen wirklich dieses, auch aus so einer Größe heraus zu sein. Das geht halt wirklich nur, wenn ich eigentlich in meinem Ding laufe. Und ich glaube, deswegen ist es halt wahrscheinlich das Wichtige, wirklich von Gott zu wissen, wer man ist, aber auch in den Punkten, wo man eine Berufung fühlt oder weiß, Gott will eigentlich, dass ich das mache, das auch zu machen. Weil sonst muss man halt immer nach links und rechts gucken, weil man ja nicht in seinem Ding so wirklich läuft, ja. Und dann aber zu sagen, hey, und jetzt freue ich mich, dass die einen, wenn du jetzt im christlichen Bereich bleibst, jetzt die einen halt predigen und die anderen halt worshipen und die nächsten halt irgendwelche alten Leute, sterbende Leute besuchen oder sowas, ja. Oder jetzt die ganzen Flüchtlinge aufnehmen, weißt du, wo ich dann ganz oft dann so denke, das könnte ich nie, dann wäre die bei mir im Haus oder wie anstrengend und so, ja. Und gar nicht in dieses Ding zu gehen, sondern einfach zu sagen, ich feiere die, die das jetzt machen.
Genau.
Ja. Und mega cool, gut, dass es nicht alle so sind wie ich, ja, und die können das dann auch sagen, gut, dass nicht alle so sind wie ich.
Ja, genau. Das wäre schrecklich eintönig.
Jo.
Also es ist schon
sehr, ich denke manchmal, es wäre gut, aber das stimmt nicht, das ist Quatsch.
Ah, nein, okay, das geht gar nicht. Stell dir mal vor, du gehst dir doch selber meistens auf die Nerven, oder? Wenn jetzt alle so wie du wären, dann würde ich nur noch nerven. Also ja. So geht's mir. Nerv mich manchmal ab mir selber und meinen Reaktionen, ja, meistens. Ich denke, ich würde so gerne anders reagieren.
Ja. Im Buch wird ja noch Neid und Eifersucht unterschieden. Mhm. Und das fand ich jetzt so ein bisschen Eye-Opener, weil ich würde sagen, ich glaube, ich habe immer die als Synonyme eigentlich verwendet. Sie sagt ja, ich muss noch mal ganz kurz nachgucken, weil ich glaube, es ist im Deutschen auch noch mal anders wie im Englischen, habe ich vorher noch mal beim Lesen gesagt. Also sie sagt, Neid kommt vor, wenn wir etwas wollen, was eine andere Person hat. Und Eifersucht ist die Angst, etwas zu verlieren, eine Beziehung oder etwas, das wir schon besitzen. Also Neid hat meistens mit zwei Personen zu tun und Eifersucht mit drei. Genau. Ja. Und ich habe so gedacht, also weil sie sagt, im Englischen sagt man ist eifersüchtig zum Beispiel auf, nee, man ist neidisch auf Urlaub, oder? Nee, man ist eifersüchtig auf Urlaub. Muss ich gerade überlegen.
Auf jealous. Urlaub?
Jealous, sagt sie. Man sagt, I'm so jealous, aber im Deutschen würde man sagen, oh, ich bin obereifersüchtig. Oder würde man das nicht sagen, oberneidisch?
Auf den Urlaub wäre ich jetzt eher neidisch.
Neidisch.
Ja.
Aber das stimmt dann, ja. Dann ist es bei uns richtig rum. Dann ist es nur bei denen anders. Weil ich habe es irgendwie trotzdem immer als Synonyme verwendet, glaube ich. Dieses, du kannst was verlieren. Bei Eifersucht, das ist ja das, was du zum Beispiel vorher gesagt hast mit diesen Freundschaften, dass du dann denkst, jemand ist vielleicht jetzt die bessere neue Freundin, genau, oder sowas, ja. Oder beim Partner kennt man das. Oder ich erlebe das ganz oft auch bei unseren Kindern zum Beispiel, dass sie mega eifersüchtig auf irgendwas sind, weil sie das dann so empfinden, du hast ja die andere lieber, weil blablabla oder sowas, ja.
Ja.
Das sind auch so typische Eifersuchtsszenarien. Und Neid ist ja vielleicht, sagt sie, ich glaube, sie sagt das auch, weil es eine Todsünde ist, auch noch sowas, wo man sich gar nicht so traut, so wirklich auszusprechen, dass man das hat. Ich fand es mega spannend, weil ich habe im Sommer mich mega mit dem Enneagramm beschäftigt.
Ja.
Und Da ist, ich bin Typ 4 und da ist diese Wurzelsünde, jeder Typ hat so eine Wurzelsünde, es ist eben Neid. Und da war ich erst so, nee, das stimmt nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, gedacht, ja stimmt, mega oft ist Neid so ein Antrieb, ja. Mhm. Vergleichen schon auch, aber schon so ein bisschen dieses Neid, wieso können die das, wieso fällt denen das leicht, wieso haben die irgendwie das Geld. Also ja, es sind einfach immer solche Punkte irgendwie, die immer wieder so kommen bei mir. Und ich habe es jetzt, liegst du am Strand und denkst so, oh, alle sind irgendwie, alle haben eine gute Figur hier oder sowas, ja. Und dann aus diesem Gedankending rauszukommen, und einfach den Moment zu genießen. Hast du da noch einen Trick aus deiner Kiste? Was da helfen kann?
Ja, versuche mal zusammen eine Kiste, wo das drinsteht. Nein, mir geht's eben oft ähnlich. Also ich kenne ja das noch zu gut, eben, dass man dann, dass ich dann auch neidisch bin auf die anderen. Also oh, komm jetzt gerade auch aus dem Urlaub und wenn dann alle so, die Mutter mit drei Kindern, also eben, da läuft einer vorbei mit einer Top-Figur und denkst, oh, die hat echt eine gute Figur, aber die hat auch keine Kinder, gell? Und dann laufen drei Kinder hinterher, so vier, und du denkst, oh, okay. Ja, ich habe einfach, glaube schon als Teenager wirklich das an meinem eigenen Körper hat erfahren, dass mich das Vergleichen nicht zu dem bringt, was ich eigentlich will. Mhm. Also, dass ich das mit dem Abnehmen auch gar nicht geschafft habe. Mhm. Und ich glaube, ich bleibe wirklich bei dem, wenn du zu Gott gehst und deinen Wert in Gott hast, ich glaube, dann fällt dir das wirklich leichter, wenn du auf dem Strand bist. Und ich nach wie vor, ich glaube, diesen Gedankengängen nicht zu viel nachgehen. Also dem wirklich einen Stopp zu sagen, hört auf. Weil, ja. Aber ich weiß nicht, ob du Leute kennenlernst, die denkst am Anfang, oh, die sind aber ist nicht gerade so gesegnet mit Schönheit. Und dann lernst du sie kennen und denkst irgendwann, die ist mega, die ist schön, die ist eigentlich voll hübsch. Mhm. Und kannst du dich erinnern?
Also ich denke, das ist mega, also ich merke, ich werde gar nicht unbedingt jetzt von Schönheit angezogen. Also eigentlich bin ich jemand, der mega ästhetisch Sachen toll findet, aber ich merke, bei Menschen ist es bei mir völlig irrelevant.
Genau.
Weil ob, also da kann eine Person noch so schön sein, wenn die Ausstrahlung irgendwie nicht da ist, vergiss es. Ich habe, glaube ich, eher Probleme dann, wenn jemand die Schönheit und die Ausstrahlung
hat. Ja, wenn sie dann beides hat.
Gefühlt so, ja.
Ja, vielleicht geht das ja aber auch ein bisschen Hand in Hand, oder? Wenn du innerlich schön wirst, dann wird da das Äußere wieder, also dann bist du mit dir hier am Reinen und dann ist es einfach
ein Gefühl. Voll, ja, voll. Und das würde ich auch sagen, dass es so ist. Also Frauen, glaube ich, also die sich gefunden haben, die sind anziehend. Also das würde ich jetzt voll bestätigen von den Frauen, die ich kenne. Ja.
Genau, und das sind doch die wissen, wer sie sind und was für Qualitäten sie haben. Und die wissen genau um ihre Fehler, aber es ist okay. Mhm. Und ich sage immer so, guck, wenn du immer irgendwo umherschwirrst und ständig probierst, irgendjemand zu sein oder irgendwie zu sein, sage ich immer, das ist wie wenn du mit dem Auto ziellos unterwegs bist und dein Navi weiß nicht mal, wo du bist. Mhm. Wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du erstmal dich orten, du musst wissen, wo bin ich.
Yeah.
Und dann musst du auch akzeptieren, okay, das sind meine negativen Eigenschaften und das ist nicht so gut. Und das ist noch nicht so, wie es sich auch Gott gedacht hat. Okay, aber hier bin ich und von hier aus können wir jetzt weitergehen. Und dann kann ich mich wie verändern.
Ja, ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nicht in so einen geistlichen Perfektionismus da irgendwie reinfallen, dass wir denken, also nur wenn wir sozusagen alles richtig machen oder alles im Griff haben, ist es dann eben so, dass wir schön sind oder anziehend oder was weiß ich, sondern das ist ja auch der Weg. Und ich finde, es ist ja auch so, dass wenn man mit Menschen zu tun hat, manchmal blitzt einfach was durch und dann denkst du, ah, cool, da kann ich mich jetzt wie anhängen oder das kann ich jetzt unterstützen oder das kann ich jetzt wie mal bestätigen bei der Person oder sowas, ja. Oder ich habe so ein paar Freundinnen, die sind eigentlich so, dass sie immer ein Kompliment machen, wenn man mit ihnen zusammen ist. Immer. Irgendwas finden die. Ohrringe oder dann irgendwie sagen sie mal, hey, deine Augen sind aber blau oder irgend sowas. Ja. Und es ist voll schön, so mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und das ist was, wo ich zum Beispiel auch denke, oh, da will ich eigentlich üben. Ich denke ganz oft so Sachen bei Leuten, aber ich sag sie dann zum Beispiel nicht. Und da will ich halt auch üben, zu sagen, nein, wenn ich sowas denke, möchte ich sagen. Wenn ich irgendwas finde, jemand ist mega begabt oder ist läuft voll in seiner geistlichen Gabe oder irgendwas, dann will ich sagen, hey, ich glaube, das ist wirklich dein Ding. Oder und da dann zu sehen, wie so eine Person dann so aufleuchtet.
Ja,
Das ist also, mega toll.
Also ich habe das ja auch, in der Vorbereitung habe ich mir genau das gleiche überlegt und gesagt, das mache ich eigentlich inzwischen auch, weil wenn jetzt zum Beispiel, ich habe bei uns in der Gemeinde stand vor mir eine junge, lange Locken, mega schön, voll coole Style und in mir kam dann gleich dieser Gedanke hoch, ja, so schön kann ich mich nicht kleiden, also so eine Figur habe ich nicht. Mhm. Was die für coole Haare, Mann. So Haare hätte ich auch gern. Eben, da kommt ja sofort dieser Neid, oder? Mhm. Und das ist auch sowas, wo wirklich mega hilft zum Unterbrechen, zum Sagen, also vielleicht ist das ein bisschen die Freudenfreude. Mhm. So dieses, hey, stopp, die hat mega coole Haare, die hat voll den coolen Style. Ich kenne sie nicht. Hey, sorry, nach dem Gottesdienst angesprochen, habe ich gesagt, hey, du hast so einen coolen Style, das gefällt mir mega cool und mega coole Haare. Und sie hat gestrahlt übers ganze Gesicht, weißt du? Und ich habe mich auch völlig frei gemacht von den Gedanken, ob sie das vielleicht jeden Tag von irgendjemand hört. Aber ich habe gewusst, es ist wie wichtig, dass ich das ausspreche, mich für sie freue. Und dann hat auch dieser Neidgedanke wenig in mir keimen können. Also im Nachhinein habe ich nie wieder dann gedacht, oh, hätte ich doch so Haare wie die oder so ein Style. Ich wüsste gar nicht, was für Sachen einkaufen, dass es so cool aussieht. Also, was ich meine, das können wir auch einen Unterbruch geben, wenn wir eben genau in dem mehr laufen. Vor allem wir Frauen sind da einfach schrecklich. Mhm. Aber wenn wir wie denken, der Gedanke, wenn du denkst, boah, ich bin neidisch auf das coole Haus, wo du hier hast, Simir, das sieht so cool aus. Ich wünschte, ich könnte mein Haus auch so gestalten. Ich finde es richtig lässig. Das mache ich dir ein Kompliment, weil das sieht so abartig aus. Also, wer hier noch nie beim Interview war, müsst euch einladen lassen und das Haus angucken. Ich finde das mega kreativ zum Beispiel. Und dann ist auch so, was mache ich damit? Lasse ich in mir Neid keimen und denke, ich würde das auch ganz so schön machen? Oder sage ich einfach, hammer cool, dass du das so kannst. Oder bin ich auch, sage ich auch, ich will das von dir lernen. Hey, wie macht man denn das? Ich glaube, wir Frauen sind da furchtbar. Wir vernetzen uns viel zu wenig. Also auch wenn ich jetzt jemand sehe, also wo gerade das Handlettering oder sowas macht, und ich denke, boah, die hat das so schön gemacht, dass ich da nicht hingehe und sage, hey, könntest du mir mal zeigen, wie man das macht? Finde ich voll cool. Sieht so hammer bei dir aus, ich krieg das gar nicht so gut hin, kannst du mir ein paar Tricks verraten. Anstatt man so eben dann in diesem Night-Ding bleibt.
Ja, und ich meine, da freut man sich ja mega, wenn man gefragt wird bei irgend sowas, was man gut kann oder wo man hofft, dass man es gut kann und dann sagt jemand, zeig mir, wie es geht. Das ist ja das ultimative Kompliment.
Da wirst du zum kleinen Kind und freust dich wie so ein, das ist einfach.
Ja, das stimmt.
Wie so.
Ja.
Das finde ich nämlich noch eigentlich spannend, dass die
Jünger sich auch verglichen haben, obwohl man ja immer sagt, so ein Frauenthema. Daran sieht man ja, dass es eben nicht nur ein Frauenthema ist.
Vielleicht finde ich nur ein Frauenthema. Also
sind vielleicht schon ein bisschen andere Schwerpunkte, aber ich glaube, dass es einfach menschlich ist. Ja. Weil das irgendwas damit zu tun hat, dass du deinen Platz im Leben definieren musst.
Eifersucht könnte ich mir vorstellen. Das ist ein bisschen weniger das Männerthema. Aber neidisch sein und vergleichen.
Je nachdem gibt es ja voll, also ich kenne auch voll die eifersüchtigen Männer, weißt du, die immer wissen wollen, wo ihre Frau ist und was sie macht und finden, jetzt hat sie geflirtet und was weiß ich. Ja.
Also ja, warum wir Frauen beschäftigen uns mehr mit solchen Themen und denken mehr über uns und unser Handeln nach, wie jetzt.
Ja, und vielleicht ist es auch einfach ein blödes Vorurteil, in das man da so reingeschubst wird, so quasi, ach, ihr mit euer Vergleichen so, ihr klein. Und eigentlich ist, muss man einfach sagen, es ist, solange man menschlich ist, muss man sich irgendwie definieren, weil ich meine, das ist Kain und Abel oder so, ja, das kommt immer wieder, kommt es ja auf sowas an, warum jetzt er und nicht ich, ja, also es zieht sich durch die ganze Bibel, wenn du die ganzen auch Ehen anschaust, Rahel und Lea, wie sie sich da streiten, wer mehr Kinder hat, um solche Sachen.
David, also, wo ein Mann umbringt, weil er neidisch ist, dass er die Frau hat und nicht er, also führt zum Mord, also.
Also es ist überall eigentlich
es ist wirklich überall drin.
Es ist echt so ein Thema, ja. Und gibt es irgend so ein Bibelvers? Ja, die 10 Gebote. Soll es nicht begehren halt, ne? Ja, wobei, es ist ja jetzt schon noch interessant, dass da nicht steht, du sollst nicht neidisch sein, sondern du sollst dich begehren. Ist es vielleicht ein bisschen was anderes? Schon leicht, oder? Weil es ist
neidisch kann ich einfach, das ist einfach ein Zustand. Ich hätte das auch gern und begehren ist dann wirklich, ich setze es dran, dass ich das jetzt auch bekomme.
Ja. Ja, und so wirklich auch
kostet es, was es wolle?
Bisschen gepflegt. Also weißt du, das ist der Neid gepflegt.
Ja.
Ich begehre was, also es ist schon nochmal, ich denke darüber nach, ich lasse diesen Gedanken wachsen, ich beschäftige mich damit und lasse es groß werden. Also ich glaube, dass Gott auch klar ist, dass wir einfach auch so gemacht sind, dass wenn wir halt Sachen sehen, dass wir sie wollen oder lasse ich mich jetzt fallen und sage auch die ganze Zeit, oh, ich hätte jetzt gern das Haus oder das Auto oder die Figur oder was weiß ich. Oder sage ich einfach, wahrgenommen, schön, weiter geht's. Ja. Ist schon ein Unterschied.
Frage ich immer, auf was guckst du? Auf das, was du hast? Oder auf das, was du nicht hast? Und das, wenn du immer auf das guckst, was du ja nicht hast, dann wirst du unzufrieden. Mir ist gerade ein Gedanke durch den Kopf gerast.
Ich habe einen Gedanken noch gehabt. Also was ich in letzter Zeit immer wieder gemacht habe, ist, wenn ich, also ich bin zum Beispiel oft neidisch irgendwie auf irgendwelche Frauen, wo ich das Gefühl habe, die haben schon so viel mehr erreicht wie ich. Mhm. Und da habe ich also früher bin ich denen dann immer aus dem Weg auch wie gegangen, und weil ich nicht in dem direkten Vergleichen sein wollte mit denen. Und da habe ich jetzt ein bisschen angefangen zu sagen, nee, ich gehe lieber ganz nah ran, sozusagen. Also ich setze mich der Person aus und versuche sie wirklich kennenzulernen, weil ich bin, wenn ich sie dann wirklich kenne und sie meine Freundin ist oder meine gute Bekannte oder sowas, dann fällt es mir viel schwerer, neidisch zu sein, ja, als wenn ich sie so ein bisschen verklärt von weitem angucke und denke, die ist sowieso eine ganz andere Liga oder sowas. Ja. So, da zu sagen, nee, ich gehe wie lieber näher ran und dann vielleicht auch, also es hört sich blöd an, aber dann kommt eine Person noch von so einem Podest runter, den ich ihr baue, den sie vielleicht gar nicht haben will oder sowas.
Und du siehst auch die anderen Seiten.
Genau, und du siehst, das ist eine Person, du siehst sie in ihrer Ganzheit und dann kannst du sie wie völlig, siehst du nicht nur, es ist jetzt, was weiß ich, eine super Rednerin oder irgend sowas.
Und glaub, dann ist Vergleichen, das habe ich mit der Gedanke, wo mir vor den Kopf gegangen ist, dann ist Vergleichen vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Ich habe mir überlegt, gibt es nicht auch ein positives Vergleichen? Eins, wo mich doch voranbringen kann. Also, das heißt, wenn du dich so vergleichst mit der Person, dich sagst, okay, ist eigentlich mega erstrebenswert, was sie hat.
Ich will was von der
lernen. Dann ist es was anderes, weil dann willst du nicht das Ziel von ihr, sondern gehst du den Weg mit ihr. Mhm. Und dann lernst du irgendwas von ihrem Weg und kriegst Weisheiten. Also, wir sollen ja voneinander profitieren. Voll. Und das funktioniert ja nur so. Du triffst eine ältere Frau und denkst, wow, was du in deinem Leben alles geschafft hast, das ist Wahnsinn. Mhm. Und dann hörst du ihre Geschichte. Dann hörst du, welche Weisheiten sie gelernt hat. Du weißt doch, welche Täler sie gegangen ist, und das hilft einem selber, also mir hilft das wahnsinnig. Mhm. Ich denke, ja, genau. Mhm. Ich muss den Weg irgendwo gehen, Stück für Stück. Und es ist eben nicht mehr so eine verklärte Person, wo mega cool ist und du hast das Gefühl, die macht alles perfekt.
Ja.
Ich glaube, das ist ja manchmal das, was man weiß, was stimmt auch wieder nicht. Aber es hilft, wenn man...
Weiß es im Kopf, aber vom Gefühl fühlt es sich anders
an. Wenn man nochmal Beispiele wirklich hört von einer Person oder mit ihr lebt und wieder Sachen mitkriegt, es geht mir genau gleich, wenn ich dann jemanden näher kennenlerne, wo ich total bewundere, habe ich das ähnlich gemacht, jetzt wo du sagst, wenn das eigentlich verkehrt stimmt, dann habe ich auch probiert, an die Person ranzukommen. Ich weiß noch, damals bin ich bei einer aus der Gemeinde, auf sie bin ich zugegangen, die war so wirklich die sanftmütige Person.
Ja. Yeah.
Und ich habe ihr gesagt, hey, ich finde das mega bewundernswert, dass du so bist. Ich bin das null. Aber ich brauche jemanden, wo mir hilft, mehr Taktgefühl zu entwickeln. Und dann war das sie durfte mich spiegeln zum Beispiel. Und das hilft mir dann auch extrem.
Ja, voll.
Ich glaube, das finde ich gut. Und dann finde ich es ein gutes Vergleichen. Mhm. Weil das war wirklich in der Vorbereitung, habe ich immer überlegt, ist Vergleichen immer negativ? Bringt es mich nie voran auf eine gute Art? Ist es immer eine negative Art, wie es mich voranbringt? Oder kann Vergleichen eben nicht auch helfen?
Ja. Ja, also herausfordern und pushen, aber ich glaube, da muss man wirklich ein Stück weit in sich auch gesund sein in dem Punkt.
Ja. Yeah.
Weil sonst wird es ganz schnell wieder in so einen anstrengen, um irgendwas zu kompensieren oder um irgendwelche Sätze, wie du am Anfang gesagt hast, zu löschen oder denen das Gegenteil zu beweisen sozusagen, ja. Mhm. Also es muss aus einer Gesundheit heraus eigentlich kommen.
Ja.
Und dann kann es funktionieren, ja, genau.
Also ich weiß noch, es war eine Phase von meinem Studium, wirklich ein schlimmes Erlebnis. Wir hatten in unserer Gemeinde relativ viele junge Leute und wir haben Hauskreise neu gebildet. Und dann kam tatsächlich eine, wo es um die Hauskreisbildung, ich glaube, Palos oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben, die neu durchmischt. Und eine hat dann wirklich gesagt, nein, mit der Anne will ich nicht im Hauskreis sein.
Oha.
Und es hat mich total überrascht. Ich bin dran, ich war völlig aufgelöst. So nach dem Motto, man wird es mit mir nicht aushalten. Und ich war völlig schockiert. Das kam für mich aus heiterem Himmel. Ich bin Tränen aufgelöst, bin ich aus dem Raum. habe die Welt nicht mehr verstanden und ich weiß noch, eine Freundin von mir wollte mich noch aufbauen. Ich weiß noch, wie heute, wir sind in McDonald's gesessen, ich saß da wie ein Häufle elend. Ich bin nach Hause und eben habe gedacht, was ist denn so falsch an mir? Und die hat mir Sachen vorgeworfen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, oder? Und also Eigenschaften, Verhaltensweisen, wo nicht gut wären. Und damals bin ich dann auch, ich bin ins Gebet und habe gesagt, Gott, guck, das alles hat sie mir vorgeworfen. Das macht mich wahnsinnig traurig. Aber wenn irgendwas davon wahr ist, dann sag du es mir. Und alles andere sag mir, dass es nicht wahr ist. Sonst bin ich völlig am Boden zerstört. Und hat wirklich diese 5, 6, 7 Eigenschaften, wo das damals waren, hat er mir ganz klar aufgezeigt, guck, an dem Punkt hat sie echt recht. Das ist wirklich schwierig, dann mit dir umzugehen.
Das ist immer hart, wenn Gott das hart, dann bestätigt.
Aber dann weiß man. Standardbestimmung im Navigationssystem, wo bist du? Und nur dann kannst du dich verändern, oder? Wenn du dir eingestehst, ja, das ist echt ein Problem und dann mache ich es den anderen schwierig, mit mir umzugehen. Und dann hat sich Sachen vorgeworfen, wo Gott gesagt hat, da kann ich dich beruhigen. Das ist nicht so. Und sie hat, und habe ich gesagt, ja, aber wieso sagt sie so Sachen? Und sie ist neidisch. Das war, weiß ich noch wie heute, dass er das gesagt hat. Und ich habe sie wochenlang, lustigerweise nicht gesehen, habe sie dann zufällig im Studium am Tisch drauf beim Essen und habe dann gesagt, hey, ich würde mit dir gerne nochmal über die Sachen reden. Und habe ihr es genauso gesagt, hab, guck, ich habe mit Gott drüber geredet und das sind den und den Punkten, hast du absolut recht. Und ich wollte da an mir schaffen. Es tut mir leid, dass ich dich da offensichtlich mit meinem Verhalten verletzt habe. Da. Das finde ich wirklich, es tut mir leid. Und ich gesagt, und den Punkten, glaube ich, hast du nicht recht, so hat es mir Gott gesagt. Und er hat mir gesagt, du bist neidisch auf mich. Und sie war so ehrlich, und ich finde das bis heute, finde ich das großartig. Sie strang das und hat gesagt, hey, du hast recht. Oha, ja, ich bin neidisch. Das ist auch groß, ich bin neidisch, dass dir so ein Studium einfach läuft. Ich habe das Gefühl, ich racke mir jetzt ab, krieg die schlechten Noten. Du machst fast nichts, gefühlt. Er sagt, das stimmt ja nicht. Aber das hat sie nicht gesehen, oder? Und du kriegst die Einsen. Dann habe ich gesagt, nein. Ich acker auch, aber ich habe nicht wie du schon Kinder und mache noch ein Studium. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Also es war dann wie so eine Wertschätzung und danach haben wir es Bombe verstanden. Es war kein Thema mehr. Okay. Also
Ja, das ist ein schönes Abschlussbeispiel, so ein bisschen, weil da ganz viel von den Sachen, die wir gesagt haben, eigentlich vorgekommen sind. Also du hast Gott gefragt, du hast nochmal gehört, wer bin ich? Ja, du bist auch nah an die Person ran. Genau. Ja? Und hast sozusagen einfach die Person in dem gesehen, wie sie funktioniert und was man nicht vergleichen kann und hast dich nicht in dem, mega, mega cool. Was würdest du dir wünschen, wenn es jetzt einfach so schwupps weg sein könnte, das ganze Vergleichen? Würdest du das wollen? Oder findest du es eigentlich gut, dass man üben muss?
Schwierige Frage. Nein, ich glaube, ich wünsche es mir nicht weg, tatsächlich. Weil es mich in Gottes Arme treibt.
Ja.
Weil es mich dahin bringt, wirklich die Person zu werden, wo Gott eigentlich haben möchte. Und dass ich erkenne, dass ich gut so bin. Dass ich mich mehr durch seine Augen sehe.
Ich möchte vor dem Abschluss noch ein paar Kommentare oder ein paar Zitate aus dem Buch bringen, die ich einfach irgendwie so genial fand. Natürlich solltet ihr unbedingt euch das Buch kaufen. Aber um nochmal zu verstehen, wie super es ist, hier einige Quotes. Vergleichen ist auf der einen Seite das Vernichten von Konformität, also Gleichförmigkeit oder Anpassung, und auf der anderen Seite Wettbewerb. Man versucht gleichzeitig reinzupassen und herauszuragen. Wir wollen die Besten sein oder das Beste haben, hineinpassen, dazugehören, aber dabei gewinnen. Vergleichen sagt, sei wie alle anderen, nur besser. Und dann nochmal den Unterschied von Neid und Eifersucht. Neid kommt vor, wenn wir etwas wollen, was eine andere Person hat. Eifersucht ist die Angst, etwas zu verlieren. Eine Beziehung oder etwas, was wir schon besitzen. Neid hat meistens mit zwei Personen zu tun, Eifersucht mit drei. Man hat Angst, etwas oder jemanden an eine andere Person zu verlieren. Genau. Hey, vielen Dank, Ann, für die Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbracht haben, für das Gespräch, was wir führen konnten und für alle Inputs, die wir hatten. Ihr anderen, euch allen danke fürs Zuhören, hoffentlich auch mitdenken. Ich möchte euch heute nochmal ganz besonders den Instagram-Kanal ans Herz legen oder unsere beiden Kanäle @campus_we und @frautentisch, wo wir einfach alles an Infos raushauen, was uns wichtig ist. und unsere Homepage www.campus-wie.ch. Da findet ihr alle tollen neuen Aktionen und Termine, die wir haben, alle Kurse, alle Lebensschulungsgeschichten und so weiter. Schaut da unbedingt rein. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören und bis bald in 2 Wochen.